Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Wie bist du eigentlich nur um deine Kondition bestellt?
Eigentlich ganz gut.
Das Schniefen, wo kommt das her?
Aus deinem Mund. Brauche ich nicht lange suchen.
Erik! Jetzt komm schon!
Die treuen Weltwachhörerinnen und Hörer unter euch werden schon jetzt erkannt haben, André Schumacher und ich sind mal wieder gemeinsam unterwegs.
Oh, wie so ein Mehlsack hängt da an mir dran. Muss ich ihn hier durch die Berge ziehen?
Die Berge, das sind in diesem Fall die Mourne Mountains in Nordirland, Spitzname Mournes. Hier unterwegs zu sein, bedeutet, dass auch mal die Füße nass werden können, wenn es einen Bergbach zu forden gilt.
Also meine Füße sind noch trocken. Wie geht's deinen Turnschuhen?
Ja, etwas durchnässt. Aber meine, das nehmen wir natürlich gerne auf.
Meine Lieben, was ihr ja wieder hier nicht sehen könnt, weil es ist ja ein Podcast, wir leiden für euch. Wir frieren für euch, wir schwitzen für euch und ja, wir sagen auch der irischen Küche zu. Für euch machen wir das alles. Nee, aber ganz im Ernst, das ist einfach nur geil hier. Ich habe ja eine Schwäche für Schottland, wo ich studiert habe und wo ich auch das Bergwandern begonnen habe. Damals im Scottish Mountaineering Club und das sieht hier genauso aus, ja? Diese von Gletschern abgeschälten Berge. Keine Bäume, man geht irgendwo los und du fühlst dich nach 10 Minuten, als wärst du im Hochgebirge. Ja. Soweit ich weiß, das kenne ich nur hier. Ja? Das findest du in den Alpen nicht, in den Pyrenäen nicht. Das gibt es nur in Skandinavien und in Schottland, Irland. Und das ist so, man hat so binnen kürzester Zeit das Gefühl, wirklich draußen zu sein, wirklich ein Abenteuer zu erleben. Und das haben wir hier, ja. Wilde Bäche, über uns ein Geier, da hinten hängen schon die Nebel in den Pässen, durch die wir noch müssen. Boah! Das Einzige, was mir jetzt noch Befriedigung verschaffen würde, ist, wenn Erik endlich noch mal in den Fluss fällt. Ja?
Du hast so drauf gehofft. Ja. So. Ich weiß es auch zu schätzen, dass du keuchst, als wären wir im Hochgebirge.
Nein.
Einfach für den Effekt.
Ich keuche, das ist Erik, der keucht und sagt, das war André. Das kennen wir ja schon. Das
war die Pause jetzt lang genug?
Das
oder
alte Erik-André-Spiel.
Das alte Erik-André-Spiel, dieses Mal also in der irischen Natur. Nachdem wir uns in Folge 313 bereits der irischen Kulinarik hingegeben haben, widmen wir uns dieses Mal dem Grünen, dem Natürlichen, dem Draußensein und der Frage, was das mit uns macht. Dazu begeben wir uns auf Wanderpfade, Flüsse und Radwege und wir treffen die für mich wohl inspirierendste Person auf dieser Irlandreise, Mary White, die nicht weniger geleistet hat, als einen Berg zu retten. Die ganze Geschichte gibt es später in dieser Folge. Ich empfehle euch dringend, bis dahin dran zu bleiben. Es lohnt sich. Diese Folge entstand mit Unterstützung von Tourism Ireland und an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ja, und jetzt geht's los.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Well, my name's Peter Rafferty. I own a company called Walk the Mournes, and I do guided walking tours in the Mourne Mountains, the most beautiful mountain range in Northern Ireland. And
is
probably
it?
Ireland, yeah, but in my opinion it is anyhow, yeah.
Das ist also Peter, unser Wanderführer, der überzeugt ist, die Mourne Mountains sind die schönsten Berge Irlands.
How did your own love for the mountains start? How did you get into it?
Yeah, well, my wife actually started me out. I used to be a smoker and I stopped smoking and she got me out to the local mountain to walk. I just got hooked on it then.
Oh, wow. So there was a very different version of you.
Yeah, there was
some decades ago. Smoking, lazy.
Yeah, that's right.
Well, and now you're healthy and fit and out in the mountains all the time.
I try, yes, that's it. Yeah.
So I would sum it up now.
Yeah, roughly, that's about it, yeah.
Gerade hat er erzählt, dass es seine Frau war, die seine Liebe für die Berge weckte. Noch vor ein paar Jahren führte er ein gänzlich anderes Leben. Er war Raucher und Besitzer einer Tankstelle. Als Wanderführer und Bergranger arbeitete er damals in Teilzeit. Dann verkaufte er die Tankstelle und widmete sich gänzlich der Natur. Er liebt das Gefühl der Abgeschiedenheit, das ihn hier oben überkommt.
I know when I come up here, there's just a sense of remoteness. You know, you don't have to travel very far and you're in a completely remote place, you know.
Mit der Abgeschiedenheit geht eine große innere Ruhe einher, bei der die Zeit ihre Bedeutung verliert.
I think that's why people like it so much, because like to go for a walk for half an hour or so, you don't get much benefit from. Whereas when you're in the mountains for 3 or 4 hours, you sort of get absorbed into it, don't you?
Yeah, and then you feel like you have been there like for days almost.
That's right, that's
Everything
right.
else feels so far away.
Exactly, that's true, yeah. Time sort of means nothing to you when you're up here, you know. Yeah. You just relax and forget about the clock. You know, I mightn't look at your watch all day. You don't look at the phone all day, you know. It's just nice to get away and just get a sense of freedom. And it's just that nice just sort of calmness that takes you away, hanging.
Yeah, looking for the details like flowers and animal signs, hearing the sounds of the animals and the wind that is blowing right now and the little streams, one of which we're standing next to. There's so much going on.
That's right, yeah. And then, and even to take a sandwich with you and a flask of coffee to sit and just look at your surroundings.
And
just,
it tastes so much better up here, doesn't it?
It tastes so much better up here, doesn't it? Yeah, yeah, it's just lovely. Yeah, it's just, yeah, it does. It's just nice to get away from all the hustle and bustle, isn't it?
Yeah, yeah, lovely.
Yeah, yeah.
Die Mourne Mountains sind ein Gebirgszug etwa 50 Kilometer südlich von Belfast. Die Gegend ist als sogenannte Area of Outstanding Natural Beauty und als UNESCO Global Geopark klassifiziert. Zudem soll hier der erste Nationalpark Nordirlands entstehen. Besonders groß sind die Mournes nicht, man kann sie an einem Tag durchwandern, aber sie sind dicht gefüllt mit Bergen. Der höchste Gipfel ist überschaubare 849 Meter hoch, doch die Anmutung der beeindruckend spröden Landschaft sorgt dafür, dass wir uns viel höher fühlen.
Nee, wir gehen hier in einer Gletscherlandschaft, in einem großen, weiten Tal. Links und rechts gehen noch andere Täler ab.
Also Hochtal, wir sind schon Hochtäler, eigentlich halb den Berg hoch. Ja.
Die so halbrund ausgeschliffen sind durch alte, große Gletscherzungen, die dann überall auch große Granitblöcke liegen lassen haben. Und natürlich alles baumfrei, weil wie das ja ist in England, Schottland, Irland, wurde ganz viel abgeholzt, um die industrielle Revolution zu befeuern und auch Platz zu machen für die gigantischen Schafsherden, die die Engländer überall hingestellt haben. Das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Sache. Aber es hat den schönen Beieffekt heute, dass man dort wandern gehen kann und binnen kürzester Zeit so ein Gefühl von Ausgesetztheit haben kann, finden kann, wofür man ja in anderen Regionen der Welt wirklich lange wandern muss, ja, stundenlang, manchmal tagelang, um sich von der Zivilisation und von der Vegetation zu entfernen, um mal so ins Felsige zu kommen. Und das hat man hier auch in Irland wirklich binnen weniger Minuten gehabt. Und wir sind mittendrin in wildester Bergszenerie. Kaum Menschen, wilde Pfade, wir sind gerade eine Stunde lang am Hang lang geklettert. Überall sind Schafe, ja, die bunte Tupfen haben, weil jeder Schafbesitzer hat eine Farbe zur Auswahl und macht seine Schafe bunt. Sieht also aus, wenn hier überall Ostereier rumlaufen, ja, rote, gelbe, grüne, blaue. Und jetzt gehen wir auf den Pass hoch, sind vielleicht noch 200 Höhenmeter. Oben hängen die Wolken,
dann hoch da,
hoch da.
Je weiter wir aufsteigen, desto energischer sprudelt uns das Wasser entgegen. Bald nicht mehr nur in einzelnen Bachbetten, sondern von überall kommt, über die Hänge und Granitfelsen fließend und gurgelnd. Es bildet mit seinem lieblichen Gluckern einen schönen Gegensatz zur rauen, bräunlich-kargen Landschaft.
Scheiße, fängt wieder an zu regnen. Ich raste gleich aus. Alle 10 Minuten muss ich mich umziehen.
Warum?
Jacke an, Jacke aus, Hose an, Hose aus.
Die Hose würde ich an deiner Stelle anlassen.
Nee, aber die Regenhose, so, guck okay. mal hier. Guck mal, und dann ziehe ich die schwere Windjacke aus und schwupp fängt es an zu regnen. Und dann ziehe ich sie wieder an und dann schwitze ich wieder, dann fängt es wieder an zu regnen, ziehe wieder aus. Das geht seit 2 Stunden
aber
so.
Du bist ja an sich ein Outdoor-Profi, aber man muss ehrlich zugeben, es ist wirklich auf die Sekunde manchmal geteilt.
Ja,
die Jacke ist aus und zack.
Genau, vorhin Pass hoch, total durchgeschwitzt.
Und dann legen wir zu dritt, ja? Du, ich und der Guide. Wir legen alle unsere Jacken aus, aber wir denken, jetzt ist echt zu warm. Ja. Und in der Sekunde fängt es an zu regnen. Oh, Irland kriegt uns klein.
Naja, gut. Es gibt keine schlechte Kleidung. Es gibt nur das falsche Wetter.
Oder so. Nee. Während André noch mit dem ständigen An- und Ausziehen beschäftigt ist und ich mit abgegriffenen deutschen Redewendungen ringe, wird uns kurz darauf vor Augen geführt, wie es auch geht. Es war schwer zu hören, aber der Herr, der uns mit einer kleinen Wandergruppe im Regen entgegenkommt, sagt leichthin, Skin is waterproof. Er muss es wissen, denn wo wir versuchen, mit der richtigen Menge und Kombination an Outdoor-Kleidung der Witterung zu trotzen, trägt er nichts als seine Boxershorts.
That seems to be good weather.
Yeah.
Are you cold?
It's amazing.
It's warm as long as you keep moving.
He needs some sun cream.
I have sun cream on, yeah.
Yes.
It's about optimism.
Did you lose a bet or something?
No.
Traditional Irish outdoor clothing, I suppose.
This is summer. If I wear any more, I'll overheat.
Tja, offenbar alles eine Frage der Einstellung. Zeit für ein ernstes Wörtchen.
Du trägst einen Fleece-Pulli und abwechselnd 2 bis 3 Jacken. Den ganzen Tag ziehst du dich jetzt schon an und wieder aus.
Ja, das ist nicht, weil mir kalt ist.
Schämst
oder?
Du dich jetzt langsam doch ein bisschen, wie verweichlich du bist?
Na, guck mal, du hast eine total unvorbereitete Hose an, die schon nass ist. Außerdem hast du schon nasse Sportschuhe, in denen du so rumplatscht. Ja. Immer wenn du auftrittst, machst du... Wir hören Erik immer schon von Weitem, was ja auch wichtig ist, weil wir sehen ihn ja nicht. Er ist jetzt mal zurück, aber man hört schon.
Geht das wieder los?
Und von Weitem immer und dann wird dieses immer lauter. Ja, dann wissen wir, Erik kommt wieder von da hinten angeschmatzt. Nee, aber das ist ja nicht, dass es uns hier kalt oder warm ist, sondern es regnet alle 10 Minuten. Und jetzt ist aber die Sonne, also es ist unglaublich. Immer wenn ich mich ausziehe, kommt ein Regenschauer. Ja. Zieh ich mich wieder an, kommt die Sonne raus.
Aber wenn es um die Temperatur geht, schon. Dann machst du doch wie die beiden, lauf nackt und dann bist du immer richtig angezogen.
Habt ihr das gerade gesehen? Da liefen gerade 2 Iren neben uns. Ja. Die waren nackt da, ja. Die hatten freie Oberkörper, freie Beine. Und als er ein bisschen stand, hat er gesagt, er muss jetzt weiterlaufen, damit er sich nicht überhitzt. Das ist schön. Hatte aber Gänsehaut, muss man der Fairness selber sagen.
Unterhaltsame Begegnungen wie diese machen Spaß und geben Antrieb, genauso wie Gedanken an die nächste Picknickpause.
Soda Bread. Ich denke von früh bis spät an nichts anderes mehr. Wir haben auch so viel Soda Bread immer noch übrig.
Ja.
Wir haben ja in der Food-Folge Irland kulinarisch, die vor ein paar Wochen erschienen ist, erzählt, wie wir das Soda Bread gemacht haben mit der lieben Tracy. Und es ist immer noch sehr, sehr viel davon da.
Genau. Also erstmal hatte Tracy uns ja zum Kaffee eingeladen. Da gab es schon mal Soda Bread in 3 verschiedenen Ausführungen. Dann hat Tracy einmal 1 Kilo Soda Bread für uns vorgemacht. Und dann musste ich noch 1 Kilo Soda-Bread machen und dann hat Erik noch 1 Kilo Soda-Bread gemacht. Und all diese Kilos an Soda-Bread durften wir dann mitnehmen und die essen bis seit einer Woche.
Und so auch bei der nächsten Rast.
Wir haben einen großen Granitstein gefunden, der ist bestimmt 4x4 Meter, oben ganz flach. Das wird unser Tisch sein. Und der liegt an einer Stelle, hier öffnet sich gerade das Gebirge nach Süden. Und es geht hier so ein braunes, mit Heidekraut bedecktes Tal hinunter. In der Mitte ist ein kleines Flüsschen, was sich windet und schlängelt. Und unten am Ende des Tales wird es auf einmal abrupt leuchtend grün mit Kühen und Schafen drauf. Und dann kommt ein großer Streifen Land mit Feldern und Bäumen und Häuschen. Und dahinter ist der Ozean. Und darüber hängen ganz dramatisch schwere, dicke Wolken, die hoffentlich uns noch verschonen, bis wir aufgegessen haben.
Ja.
Los, komm. Soda Bread.
Riskierst du es, deine Regenhose auszuziehen?
Ja.
Ich glaube, dir ist warm, ne?
Das Problem ist, wenn ich sie ausziehe, fängt es an. Ja. Das heißt, wir essen lieber noch mit und ziehen es dann aus?
Okay.
Die grünen Streifen, die wir von hier oben erspähen, durchschreiten wir einige Stunden später und sind begeistert. Wir folgen einem wunderschön gewundenen Weg aus alten Granitpflastersteinen, Hang abwärts und werden vom Grün verschluckt.
Und in diesem Wald sind uralte Bäume. Also nicht nur haben wir alte Buchen und alte Eichen gesehen, auch alte Ahornbäume, Kastanien, aber alle so im Rahmen von 400-500 Jahre alt. Enorm dicke Stämme. Ich fühle mich hier wie in Yosemite oder so. Ist unglaublich. Knorrige Wurzeln überall.
Farne, Moose, Flechten. Das ist alles sonnendurchflutet mittlerweile.
Also die Sonne filtert durch dieses dichte Blätterdach und tropft auf diese moosigen, alten, verwundenen Stämme. Und daneben rauscht wirklich spektakulär ein Wasserfall von einem Badebecken zum nächsten. Also was für ein Finale nach diesem Tag in ja wirklich ganz karger, reduzierter, minimaler Landschaft, ja. Und hier ein Fest für die Sinne.
Auf diese Weise beglückt und erschöpft erreichen wir unser Ziel, die Stadt Newcastle, und fahren zum Enniskeen Estate, einem Anwesen, in dessen Hauptgebäude sich ein Hotel befindet. Wir werden aber nicht im Hotel übernachten, sondern irgendwo auf den großen dazugehörigen Ländereien im Tollymoore Valley, zu Füßen der Mourne Mountains. Was uns genau erwartet, wissen wir allerdings selbst noch nicht.
Are you Andy? Are we? Is this the right place to register?
Yes, you've just arrived at the Enniskeen Estate. You're very welcome. We've got you signed up for a bit of an adventure.
Andy, der uns empfängt, erklärt, dass sich unsere Unterkunft in einem Tal ganz in der Nähe befindet, am Ufer des Flusses Shimna.
You follow the river trail sign. It's about a 5-minute walk, which sort of meanders down through the woodland to the river at the bottom. And there your accommodation is hiding for you. It's your own little sanctuary, which is all yours for the time you're here.
Your own little sanctuary. Das klingt vielversprechend. Andy fährt fort und erzählt von der reichen Tierwelt, die es hier gäbe. Hirsche, rote Eichhörnchen, Reiher, Eisvögel, sie alle lebten hier.
So keep your eyes open.
Okay. Anything else we have to take into consideration?
So whenever you get down to the accommodation, you're off-grid. Hence the fact that you're so remote on the estate. You're right in the heart of nature.
Also, weil unsere Unterkünfte sich so abgelegen auf den Ländereien befänden, seien sie nicht ans Stromnetz angeschlossen. Andy erläutert, es gäbe in den Hütten kleine solarbetriebene Laternen. Wollten wir duschen, müssten wir zunächst einen Generator anwerfen, um das Wasser aufzuwärmen. Nach einigen weiteren Erläuterungen und Anweisungen sind wir bereit.
Let's go check
let's
it out.
Follow
let's
the river trail.
Let's see if we find the path.
Yeah, don't get lost. Don't get lost.
Don't get lost, exactly.
Und jetzt geht's abwärts auf einem schmalen Pfad, mitten durch einen Wald, einen Hang hinab, über Wurzeln und Geäst, was gar nicht so leicht ist, denn es ist mittlerweile schon Dämmerung. Die letzten Vöglein zwitschern noch. Unter uns wird der Bach langsam lauter, an dem sich ja unsere Unterkünfte befinden sollen. Wir wissen es noch nicht genau, zwei Hütten, Glamping, das ist alles, was ich weiß. Also wir haben ja gerade gehört, die Anweisungen waren relativ umfangreich. Deswegen, also das hat jetzt wirklich meine Vorfreude maximiert. Aber auch, also ich bin jetzt einfach wirklich neugierig, was uns hier erwartet, André. Was ist deine Vorstellung?
Ich weiß es ja auch nicht, Erik, aber wir gehen durch dichten Wald. Unten kommen jetzt erste kleine Hütten in den Blick, aber die liegen noch tief unter uns. Weil wir schlängeln uns in einem Tal hinunter, an einem Hang, ja, so im Zickzack, durch alte Bäume. Hier waren schon hunderte Jahre alte Eukalyptusbäume, Araukarien, Pinien. Also alle Bäume sind alt hier.
Der Hang geht über in die Talsohle, in der sich ein botanisches Kleinod verbirgt. Wunderschöne Pflanzen, Blumen, Blüten, lila, gelb. Ich fühle mich wie in einem kleinen botanischen Garten.
Ja, ich glaube, das ist japanisch. Hier sind so Bäume, die ich nicht benennen kann. Die haben ganz zarte Blätter. Es sieht aus wie sowas wie ein Bonsai-Ahorn.
Wir gehen weiter, abwechselnd zwischen riesigen Rhododendren und knorrigen Eichen hindurch, bis wir eine Wiese erreichen. Handgemalten Schildern folgend finden wir schließlich unsere Unterkünfte. Zwei hölzerne Häuschen, die wunderschön gelegen und auch selbst wunderschön anzusehen sind, und zwar schon von außen.
Es ist ja alles schön. Also Erik, guck mal, wir sind da über so einen steingepflasterten Weg, der in Gräsern liegt hierher. Ja. Und vor uns ist eine Holztreppe mit so Fackeln, ja? Die beleuchten uns den Weg und jetzt machen wir mal auf. Guck mal, das ist alles super romantisch und schön.
Das ist ein ganz kleines Häuschen.
Ja.
Alles rund, also wie ein Auenland-Holzhäuschen. Ja. Ich weiß, im Auenland leben sie unter der Erde. Aber so würde es aussehen, wenn das ja, nicht
ich
der
Ich fühle mich wie ein Hobbit jetzt.
Ja, genau.
Los, komm, mach mal auf.
Holy shit. Das ist wunderschön.
Also wir gehen rein auf der Längsseite. Das heißt, das Haus erstreckt sich jetzt links von uns 2,5 Meter und rechts von uns 2,5 Meter. Wir stehen in der Mitte.
Ja.
So eine Art Wohnzimmer. Es sind zwei Ohrensessel und dahinter ist ein großes, ebenfalls rundes Fenster.
Panoramafenster.
Panorama. 2 Meter breit, 2 Meter hoch und dahinter erstreckt sich eine Auenlandschaft mit blühenden Apfelbäumen, einem Fluss, der hier vorbeirauscht und im Hintergrund die Mourne Mountains, 800 Meter hoch. Und darüber tatsächlich sternenklarer Himmel. Und dann links von uns ist ein Badezimmer. Hier hängt auch noch ein großer Spiegel. Alles ist hölzern, alles ist warm. Ach,
herzige Materialien. Und rechts von uns neben dem Wohnzimmer ist eine Schlafkammer, wie ein Alkoven. Also in die Wand hier eingelassen, eine große Schlafecke.
Voller Kissen, ja, voller Bücher.
Das ganze Ende dieses Hauses ist nur ein einziges großes Tobe- und Kuschelbett. Und wenn man da drinnen liegt und rausguckt, dann ist genau in Blickrichtung auch nochmal ein Fenster, sodass ich also im Bett liegen kann, mein Kopf leicht erhöht auf einem der vielen Kopfkissen, die da rumliegen, und dann gucke ich raus, wieder in die Auenlandschaft. Und es gibt keinen Strom, es gibt nur ein paar solarbetriebene Tannenlämpchen.
Und das alles, was du beschrieben hast, das ist ja eine Menge auf kleinstem Raum. Es ist wirklich winzig.
Ein Tiny House. Das Coole an dem Tal ist ja, der Wohnraum selber ist klein, aber er steht in großer Landschaft. Ja. Das heißt, auch durch die großen Fenster fühlt man sich gar nicht beengt und dunkel und klein, sondern eigentlich hat man die ganze Welt für sich. Ja. Ist aber in einer kleinen, beschützten Blase, in der wir jetzt stehen. Und jetzt legen wir uns unter freiem Himmel auf der Wiese stehend in diese Badetröge und gehen baden.
An diesen Badetrögen sind wir auf dem Weg hierher vorbeigekommen.
Boah. Und das nach 6 Stunden Wanderung, unsere geschundenen Leiber, ich glaube, was Besseres kann es jetzt gar nicht geben.
Aber und das Witzige ist auch, unsere 2 Hütten stehen so vielleicht 50 Meter voneinander weg, auf dieser großen Wiese mit Apfelbäumen.
Wir können uns nicht sehen, aber das
Juchzen. Wir werden uns zujauchzen, ja genau, wir werden es jetzt immer hören abends hier, juhu und platsch. Und
okay. Dann machen wir das jetzt mal, würde
ich sagen. Oder Hilfe, Hilfe, ich gehe unter.
André ist jetzt zu seiner Hütte weitermarschiert. Ich bin allein und es ist mittlerweile stockdunkel. Ein paar wenige Fackeln und Lichterketten in den Bäumen von Solarenergie gespeist spenden ein ganz kleines bisschen Licht. Und ich tapse jetzt auf nackten Füßen hier durchs hohe Gras und über ein paar Steine, die den Weg bilden in Richtung Badewanne. Es ist eine große Wanne aus Edelstahl mit einem eingebauten Ofen, in dem Andy vor etwa 2 Stunden ein Feuer entfacht hat, das noch immer lodert und das Wasser erwärmt hat. Jetzt ist es perfekt temperiert. Ich stelle mir, das sei auch verraten, ein Rotweinglas in Reichweite ab und lasse mich hineingleiten. Umgeben vom Zwitschern der allerletzten Vögel des Tages, vom Knistern des Feuers, vom Hauch eines Blätterraschelns im sanften Wind, vor allem aber vom Rauschen des Flusses, der neben der Wiese strömt, komme ich zur Ruhe. Das alles vor den blühenden Apfelbäumen und den Morn Mountains, die im Mondlicht nur zu erahnen sind, und unter einem Himmel, der dunkel geworden ist und an dem die Sterne funkeln. Ich glaube, viel Luft ist auf der Glamping-Skala nach oben hin nicht mehr. Damit meine ich nicht nur Dekadenz und Luxus, sondern vor allem auch den Naturbezug, das Eintauchen in die Umgebung, mit Haut und Haaren, hier im doppelten Sinne. Ja, hier bekommt der Begriff Waldbaden nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich setze mich dem Wald nicht nur achtsam durch Anwesenheit in ihm aus, sondern bade tatsächlich in ihm und fühle und lausche, umgeben von klarer, kühler Luft und den Klängen der Nacht. So kann Reisen also auch sein, ja. Es geht um die Lust an der Anstrengung, die Lust am Erlebnis, die Lust an der Begegnung, aber immer wieder gern natürlich auch die Lust am Runterkommen und Ankommen. Und dazu gehört natürlich auch, ja, im Land, in der Destination ankommen, Irland in diesem Fall, aber ja gerne auch bei sich ankommen. Und das hier ist einer dieser Momente. Genau so drückt es André am nächsten Morgen auch für sich aus.
Erik, ich glaube, zum ersten Mal auf dieser Reise habe ich wirklich so ein Gefühl von angekommen sein. Mit den Blicken, mit der Badewanne, mit den Sternen.
Beim Frühstück vor einem unserer Tiny-Häuser mit Blick über die Wiese und auf den Fluss und die Wälder dahinter fährt André fort.
Die Indianer, die sagen doch, dass die Seele nur so schnell ist, wie man zu Fuß ist. Und ich glaube, in den letzten Tagen, als wir so ein bisschen durch Irland gereist sind, um uns alles anzuschauen und die Stadt hier und den Greenway dort und da noch ein Restaurant und da noch eine Cider-Manufaktur. Wir waren auch viel in Eile natürlich, weil wir viel sehen wollten. Und ich glaube, heute hatte zum ersten Mal die Seele so richtig Zeit, uns wieder einzuholen. Und jetzt, wo wir hier sitzen, gänzlich entschleunigt, ich glaube, jetzt sitzt sie wieder mit uns hier.
Nach dieser Verschnaufpause für unsere Seelen und unsere Glieder heißt es zumindest für mich bald wieder wohlig schwitzen. Während André sich heute Vormittag noch ein wenig länger dem Angekommensein hingibt, breche ich erneut in die Mourne Mountains auf. Dieses Mal auf zwei Rädern. Mit meinem Radguide James fahre ich mit einem Van, zwei Fahrräder im Gepäck, auf der höchsten Straße Nordirlands hinauf in die Mournes, ins Herz der Berge, wie er sagt. Ich erzähle ihm, dass ich erst gestern hier oben war, zum Wandern.
And I really look forward to exploring these mountains in a different way now.
Yeah.
I had a little bit of respect to cycle them because they are quite impressive to look at, quite rugged. So what do you think? How much strength, how much endurance do I need today? How athletic do I need to be?
Hopefully not too athletic. Yeah. We're cycling downhill for 90% of it, so it's very gentle.
Okay. So gravity will help me.
We're gravity assisted today, exactly, nice and easy. So hopefully we should be okay today.
Yeah. You have been spending quite a lot of time here.
Yeah.
Sometimes people get blind to the beauty of what they know so well. So how's it for you nowadays to be out and about in these mountains?
Yeah, so I've been working in the area for sort of over 15 years, and you can almost start to take it for granted sometimes, but because you're always working with a guest or a group of guests who's their first time, you're seeing it through their eyes, and that helps keep the appreciation for the beautiful area here.
And what do you think makes it so special for them and thus also for you?
Yeah, the beauty of the area, the fact that the mountains are so accessible, you can get up into them very easily, and just the sheer scale of it, the fact that the mountains flow down to the sea here, it just always blows my mind.
Der Umstand, dass die Ausläufer der Berge direkt auf den Ozean treffen und der Ozean insgesamt, ist James zufolge einer von vielen Gründen, weshalb Nordirland eine so vielfältige Outdoor-Destination ist.
Yeah, very good for outdoor sports in general. Because again, Northern Ireland is quite small. We're surrounded by coastline. We've got mountains. So the amount of sport that goes on in the outdoor industry is very high here. So there's a lot of good cycling. There's a lot of good mountain biking. Sea kayaking is very popular, as is the stand-up paddle boards.
Because almost wherever you are in Northern Ireland, the sea is not far.
You're never too far away from the sea. The surf on the west coast of Ireland is some of the best in the world, because there's nothing between the west coast of Ireland and the eastern seaboard of America. So the surf that comes in is phenomenal. And then we've got the mountains and all of the walking and the hiking and the climbing that goes on in there as well. So lots of outdoor sports, especially in this area.
Nice. I can't wait. So I think let's get started,
yeah,
right?
Let's get the helmets back on and let's get down the hill.
Wir radeln los. Zunächst auf Schotterwegen durch die karge Felslandschaft der Mourne Mountains, bald auch immer wieder durch mal mystische, mal einladend verträumte Wälder. Zwischendurch hält James an und erklärt die Botanik und Geschichte dessen, was wir sehen.
Okay, Eric, so like, I'm not sure if you're aware or not, but this forest is pretty famous. It's been used for a lot of different filming shows recently.
Oh.
The biggest one, obviously, being Game of Thrones. They actually came in here.
That is funny because I knew that some of Game of Thrones has been filmed somewhere in Northern Ireland.
Yeah, yeah.
But yesterday, at the very end of the hike that we did throughout the Mourne Mountains,
yes,
coming down, walking through some beautiful ash and oak forests,
yes,
Andrew and me commented that we get a pretty strong feeling of Game of Thrones-iness around here. But we didn't know that this is actually where it happened.
Yeah, yeah. So about 70% of Game of Thrones was filmed inside Northern Ireland. So we are the home of Thrones. And with the diverse landscape we have here, we've got this ancient forest, and we've got different kinds of trees throughout the whole thing. So they were able to reuse this forest a couple of times in Thrones.
Without having to travel too far?
Without having to travel too far, exactly.
That makes sense, because also just on our bike ride right now, we already came through so many really different kinds of forests with a total different vibe.
Yeah.
Like birch tree forest, old ash tree forest, hazelnut.
Yeah, so there's hazel, ash, and there's a lot of oak in this forest as well. And the oak is a very prized wood, very hard-wearing kind of timber. And the most famous oak that was taken from this forest was actually used to carve the grand staircase on the Titanic ship that was built in Belfast. So this oak from this forest was on the Titanic.
Also, das Eichenholz aus diesem Wald wurde für die große Treppe der Titanic verwendet. James kehrt aber rasch wieder zum zeitgenössischeren Grund für die Bekanntheit dieses Waldes zurück, die Serie Game of Thrones.
So this is a very important scene in Thrones. What's your knowledge level of like of Thrones?
I've seen it all.
Yeah, okay.
But I haven't seen it several times.
Okay,
I wouldn't call myself a total expert. But let's see.
Wir lehnen die Fahrräder an einen Baum und laufen tiefer in den Wald hinein.
So we're walking up through the trees here into a big hole in the forest, okay? And this hole is actually a bomb crater, a bomb hole.
Really?
Yeah, yeah, from the Second World War.
Der Bombenkrater stammt, wie James mir erklärt, von Versuchen der Luftwaffe, einen nahegelegenen Stausee zu bombardieren, dessen Wasser für die industrielle Produktion wichtig war. Zahlreiche Bomben verfehlten ihr Ziel und so sind die umliegenden Wälder mitunter übersät von solchen Kratern.
The forest and the mountain are covered in these bomb craters. This is one of them.
Staggering. Yeah. I mean, they missed by quite a bit.
They missed by quite, yeah, exactly. Well, there's no lights up here because all the bombing was done at night. Most of it was done at night. Yeah. There was no lights, so they were aiming blind. Yeah. And so
in the middle of the forest, and then now there's this circular hole.
This crater, exactly. Yeah. It just looks like someone's taken a big scoop out of it with their hand.
Yeah.
It's about 20 meters across.
And now it's, of course, totally green. There's moss and all fire ferns.
And trees growing out of it, exactly. So it looks like something out of Jurassic Park almost with the ferns growing out of it.
Yeah.
But this was used as a very pivotal scene. So this was, if you cast your mind back, season one, episode one of Game of Thrones. The very opening sequence when you see the member of the Night's Watch was shot where you're standing here.
Ich möchte die Nicht-Fantasy-Fans unter euch nicht mit zu viel Game of Thrones langweilen, aber für mich ist das eine tolle Überraschung, mich plötzlich und unverhofft in Westeros wiederzufinden. James zückt ein iPad und zeigt mir einige Making-of-Sequenzen vom Dreh hier vor Ort.
We're in September and it's snowing in Northern Ireland, which is not usual, I don't think. But it looks beautiful, doesn't it? And it makes you feel cold.
Ja, Schnee im September in Nordirland ist tatsächlich ungewöhnlich. Dass er in der hier gedrehten Szene dennoch den Wald in Weiß hüllte, liegt daran, dass es sich um Kunstschnee handelte.
So that gives you a bit of an indication of the amount of work that goes in here. So we're standing inside a totally green forest, high canopy, moss on the ground. It's all green. All the different colors are green. And as far as you can see the whole way through this forest, they sprayed it white to make it look like they were north of the wall in Game of Thrones.
Das Team breitete eine riesige Plastikfolie aus, versprühte hunderte Tonnen an Kunstschnee, packte anschließend alles wieder ein und hinterließ den Wald so, wie es ihn vorgefunden hatte.
And as we cycle our way through the forest, there's a number of other Game of Thrones locations that we can look at as well.
Lovely. I didn't know that we are right here where it all happened. I'm sure this is a source of great pride for the locals that happened here, and probably also was pretty helpful in terms of tourism. I know that many people travel to Northern Ireland for the very sake of looking at these locations.
Yeah. No, very much so. The whole film tourism industry has built up off the back of Game of Thrones, and now there's a thriving industry within Northern Ireland.
And not only the film tourism industry, but also, I believe, the film industry itself.
Exactly, so there's two sides of that. So off the back of Game of Thrones being here, they were the first major production to set up in Belfast. They set up a lot of the big studio space in Belfast. And then off the back of that, the background industry, like the guys who design the sets and the guys who make the costumes and the people who supply the marquees and the toilets and everything that's needed behind the scenes, which is a huge operation, that's now here.
And it didn't really exist in extent before Game of Thrones.
No, exactly. It didn't. So the industry was forced to evolve off the back of Game of Thrones. And now we see a lot of big shows being shot here.
So Game of Thrones in some ways did for Northern Ireland what The Lord of the Rings did for New Zealand's film industry.
That's exactly, that's exactly what it's done.
So it's because in both shows, the locations were not only like a backdrop like in many other kinds of TV shows and movies. They are an essential part of the character and personality of these shows. That's why people really relate to these locations so much, I suppose.
Yeah, very much so. The landscapes are sort of part of the storyline and help tell the story. Because Game of Thrones is such a cinematic experience, yes, it's a TV show, but it's shot like a movie is, which is unusual. So the landscape had to be right. And the team who were in charge of actually finding these locations, I think, picked some real gems within Northern Ireland because they showcase a lot of the different areas that we have here. So they've used a lot of places that people might not know, but once they get there, they can really see, oh yes, I'm in the Stormlands, or I'm in the forest outside Winterfell, or I'm in River Run. The actual landscape helps to bring people home to it.
Wie James schon angekündigt hat, zeigt er mir entlang der verbleibenden Route immer wieder weitere Drehorte, sodass ich, als ich schließlich wieder am Enniskeen Estate bei André ankomme, gedanklich nur noch so halb in Nordirland bin und halb in Westeros. Ich finde dann aber doch ganz schnell wieder den Weg zurück in die Realität und Gegenwart, denn es ist Tea Time. Dieses Mal lassen wir uns nicht vor unseren Tiny Houses unten am Fluss nieder, sondern ein paar Minuten zu Fuß den Wald hinauf auf der Terrasse des angrenzenden Hotels.
It's quite relaxing to have a little pause between the Prosecco and the tea. So if you'd like to have a 10-minute relax with your Prosecco and then we'll serve the tea.
That sounds like the perfect plan.
We will do that. Thank you.
Diese gute Seele ist Eileen. Sie ist schon seit den 50er Jahren hier und betreibt seit Jahrzehnten das Hotel. Kurz darauf wird uns ein Triple Sandwich Platter gereicht. 3 Etagen voller Köstlichkeiten.
Wir haben auf der unteren, warte,
da kommt noch mehr.
Oh mein Gott, jetzt kommt der Tee.
Cup of tea for you here?
Yeah, sure.
Yeah, that's great, lovely.
Aber wir waren ja bei der Beschreibung unseres Triple Platter hier. Das ist ein großes Metallgerüst. Ja, in diesem Metallgerüst sind 3 große Teller drin. Und es wird von unten salzig, nach oben immer süßer. Das heißt, wir haben unten 4 verschiedene Sandwich-Sorten mit Blüten dekoriert, mit Blüten aus dem Garten. 2. Etage, ich würde sagen so eine Art vielleicht Weihnachtsgebäck, Zimtkuchen. Und dann aber das Wichtigste, Scones. Scones.
Dafür steht hier schon die Marmelade bereit, hausgemachte Cream und natürlich der Heideblütenhonig.
Ja, das ist noch auf einem extra, auf dem 4. Teller. Also die Scones werden gegessen mit ganz fetter Butter, dann Whipped Cream, aber nicht so wie bei uns so eine Schlagsahne, sondern hier kannst du quasi einen Elefanten draufsetzen und die wird nicht kleiner. Also ganz steif geschlagene, feste, fette Cream, Sahne. Und dann kommt oben noch eine Etage und das ist die schönste von allen. Das ist nämlich die süße Etage.
Da müssen wir uns jetzt gleich hocharbeiten. Ja, ich freue mich schon.
Hier liegen jetzt Teilchen drauf, die so schön sind, dass ich sie eigentlich kaum beschreiben kann. Aber ich mache ein Foto davon. Das machen wir dann in die Liner Notes. Und zwischen den ganzen Teilchen liegen Blüten. Veilchen, gelbe Blüten, rote Blüten. Es ist ein Traum. Nicht nur für den Mund, auch für das Auge. Und so lieben wir das ja. Dass alle Sinne berührt werden. Boah. Nicht, dass ihr denkt, ich trinke immer so, ich mache das extra, damit man das im Podcast auch hört.
Ja, ja.
Die mich kennen, wissen aber, dass ich immer so trinke.
Nicht die feine irische Art.
Mm. Mm. Köstlich. Mm. Thompson's Original. The tea to drink. The tea to drink.
Nachdem wir uns jetzt also ausgiebig den Mourne Mountains in Nordirland gewidmet haben, besuchen wir als nächstes die eingangs schon angekündigte Person, die einen ganzen Berg gerettet hat, wenn auch an einem anderen Ort. Wir fahren in die Black Stairs Mountains in der Grafschaft Carlow im sogenannten sonnigen Südosten Irlands. Hier treffen wir auf einem riesigen Grundstück mit einem See, einem 6 Hektar großen Eichenwald und Obstwiesen Mary White.
Hi Mary.
How are you? I'm Mary.
Nice to meet you. I'm Eric.
Eric.
Nice to meet you.
Patrick, is it?
That's Andre.
Andre, all right.
Almost.
Almost. Good. Hi, how are you?
Hello, Mary.
It was a beautiful drive to here.
It's nice,
what
isn't it?
What a beautiful countryside.
Yeah. Yeah, it is lovely. We're very lucky we live here.
Mary führt uns über ihr Gelände und schließlich in den alten Barn, wie sie ihn nennt. Eine viktorianische Scheune aus dem Jahr 1829, ursprünglich für Hühner, Esel und Enten. Diese Scheune gehörte damals zum Jagdhaus, das sich hier einst befand. Vor ein paar Jahren ließ Mary sie instand setzen und in einen freundlichen Aufenthaltsraum aus Naturstein, hellem Holz und Glas umwandeln. Hier erzählt sie uns bei Kaffee und Tee aus ihrem bewegten Leben. Die ehemalige Scheune ist ihr Eco-Center, also der Ausgangspunkt für Bergwanderungen, Kurse zu Kräuter- und Beerenkunde und andere Aktivitäten mit Nachhaltigkeitsbezug, die Mary anbietet. Das dazu notwendige Wissen über die Natur hat sich Mary seit frühester Kindheit angeeignet, gewissermaßen durch Osmose, wie sie sagt. Denn ihre Mutter war eine Botanikerin und Zoologin und sie unterrichtete die Kinder zu Hause.
So I grew up with learning all the Latin names of the plants and the clouds and the berries and the fungi and the algae as if learning to read or doing my numbers or whatever. So it just was like osmosis, I was lapping it up.
Auf die Frage, wie es sie, die sie in einem anderen Teil Irlands aufgewachsen ist, hierher an diesen speziellen Ort verschlagen habe, antwortet sie, das sei eine lange Geschichte.
And how did you end up here?
We need more than an hour.
Wir bräuchten mehr als die eine Stunde, die wir Zeit haben, sagt Mary also schmunzelnd, um diese Frage zu beantworten und holt dann aber doch aus. Sie erzählt, ihr Ehemann und sie hätten sich am Trinity College kennengelernt und anschließend ein Unternehmen gegründet.
We had the first mussel farm, aquaculture farm, down on the Beira Peninsula. But we also had a book business in Dublin, but we were living in the Beira Peninsula. We had a business in Dublin, a business in West Cork, and this house came up for sale. And when we bought this house in 1980, they were going to mine this mountain behind here, an open cast mine. I'd never campaigned against anything, and that's what started me off. Oh, wow. And
you said, okay, this is a strong no-go. Let's stop this.
Absolutely. This was a step too far.
Also, nachdem sie dieses Grundstück und Haus 1980 gekauft hatten, erfuhren ihr Mann und sie von Plänen, den Berg hinter dem Haus, Mount Leinster, den höchsten Berg der Black Stairs Mountains, in eine Open Cask Mine zu verwandeln. Also nicht in ein unterirdisches, tief im Felsen verborgenes Bergwerk, sondern in einen Tagebau. Schlimmstenfalls drohte dem Berg gänzlich abgetragen zu werden.
And I love my neighbors over the other side, but I like the hill between us. So we wanted that hill. That hill is a very old hill in terms of geological terms.
Dabei war dies hier eine National Heritage Area und eine Special Area of Conservation. Die Idee, einer Mine auch nur in Erwägung zu ziehen, war nach Marys Dafürhalten abstrus. Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre beschloss sie dann, die Mining Company aufzuhalten. An Motivation mangelte es ihr nicht. Sie wusste,
you're fighting for your home, you're fighting for your land, you're fighting for your children's future, you're fighting for biodiversity, you're fighting for to stop climate change, you're fighting for sustainable development.
Der Kampf dauerte 4 Jahre, aber sie und ihre Mitstreiter besiegten die Mining Company. Ich frage sie, wie ihr das gelungen ist. Niemand mag eine Mine in seiner Nachbarschaft und Menschen versuchen ja an allen möglichen Orten derartige Projekte aufzuhalten, setzen sich aber nur selten durch.
We did succeed, and the reason we succeeded was we brought the whole community with us. All the farmers, all the shopkeepers, retailers, everybody except maybe a handful of people who thought they'd get a lot of money out of it.
Very powerful. And also, I mean, it's so powerful to know, it must be, that you have been instrumental in not saving an animal or two or whatever, but you have saved a mountain. That's kind of cool, right? Because that's really a long-term issue.
It's a long time ago, but I'm very proud of it. Yeah. I'm very proud that it's so easy to sit back. It's so easy to say somebody else will do it and leave it to somebody else, and maybe that somebody else won't do it. So I was like a mad woman. I mean, I was possessed. But lots of my family said, oh, listen, you need to sell the house and move away.
Get out of there.
Yeah. You know, don't do it. The last thing I was thinking of doing was running away. Yeah. I don't run away.
Mary motivierte nicht nur die Dorfgemeinschaft aufzubegehren, und die bestand schon allein aus Farmern, Verkäufern, Familien, es war wirklich eine vielseitige Koalition, sondern sie lud auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, wie zum Beispiel Geologen, die dann Untersuchungen durchführten und aufzeigten, dass die Minerale, die hier abgebaut werden sollten, nicht rein genug waren.
It brought the whole community together, you have no idea. The company were based in Meath. And in Ireland, we have the name of the counties at the front of the registration, like Meath would be MH. So any car that went up the mountain with MH was immediately suspicious. And everyone congregated on the road and said, you know, what are you doing in a Meath car? And might have been a tourist or something. But we won.
Im Anschluss an diesen erfolgreichen Kampf wurde Mary gefragt, ob sie nicht für die Grünen kandidieren wolle. Mary lehnte ab. Sie lebte noch nicht allzu lange hier, war gerade Mutter geworden, sie war auch erschöpft von der Kampagne gegen die Mine. Schließlich willigte sie dann aber doch ein, trat an und gewann. Das war alles andere als selbstverständlich, denn
I'm the first woman member of parliament ever elected in Western Europe from a rural background.
Sie war also das erste weibliche Parlamentsmitglied aus einer ländlichen Region in Westeuropa, sagt sie. Schließlich wurde sie sogar Ministerin. What kind of minister?
I was minister for human rights, equality and integration. It was a very complex ministry.
Im Zuge der Bankenkrise verloren dann alle Parlamentsmitglieder der Grünen ihre Sitze. Mary konzentrierte sich wieder auf ihr Zuhause, den Ort, an dem wir uns gerade befinden.
So we started here again. Yeah, so we reinvented ourselves.
New beginning.
Yeah. A new beginning, which is great. And it, you know, back to our roots, what we love and what we were trained for, and we love what we're doing.
Before we come to what you're doing today and why you're doing it, from your campaign against the mining company, is there anything you think we can learn from that campaign and its success in terms of how to promote sustainable development overall today, which is a challenge in so many places?
Yes, so many pop-up campaigns against almost everything. And I'm very pro wind turbines in the right location, and I'm very pro solar voltaic and all these things. But everything that isn't grown is mined, and I'm very well aware of that, particularly with electric cars now. You know, we need lithium for batteries and things. But I think the success of our campaign was to present the case very clearly without hysterics, presenting the facts.
Ihr Mann Robert wurde sogar Aktionär in dem Bergbauunternehmen.
My husband became a shareholder of the company, so he could go to the shareholders' meetings and see what they were up to. And
then sneaky.
So we had good brains working for us. Yeah.
Wir unterhalten uns weiter über diesen Kampf à la David gegen Goliath, aber an dieser Stelle können wir nicht weiter ins Detail gehen, so spannend die Geschichte auch ist. Mary hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Mount Leinster Environment, Mining and Politics. How to Stop Unsustainable Development. Fest steht, sie ist eine beeindruckende Frau. Sie war Muschelfarmerin, Buchhändlerin, Journalistin, Aktivistin und Politikerin. Heute führt sie ihre kleine Unternehmung Black Stairs Eco Trails, eine von, wie sie sagt, nur drei vom Global Sustainable Tourism Council mit Goldstatus akkreditierten Ökotourismusdestinationen in Irland. Ziemlicher Wortbrocken. Und das ist nur eine der Auszeichnungen, die sie erhalten hat.
And now today, of course, you are promoting sustainability in different ways here on your farm. Yeah. You are welcoming guests,
yes,
and conducting all kinds of activities. What drives you today to do these? What would you like to convey to guests that visit you about nature, about the ecology around here?
Well, I think people feel kind of depressed about the enormity of the challenges of climate change and chunks of ice falling off the Antarctic shelves and things like that, and they feel powerless. So what we like to do to say is we can't change too much too far away from us, but in our own world we can do so much. If you live in an apartment or a duplex apartment, you can plant a balcony, you can plant little wildflowers and seeds and things for pollinators. You can support local markets. You can buy organically. You can try and walk or cycle to work if it's possible. If you can afford an electric car, these are choices you can make. You don't have to have a big place. You can do immensely important work in a small area. And I think I'd like to give people hope and positivity, because if you sell the negative message, you're going to lose people straight off. So we just say, we're very lucky we have this space here. And while I do worry about the outside world, I can only worry about what I can control. What I can control here with my husband and family is making sure there's no chemicals here, no sprays here, nothing contaminated going on here, no animals here. We've one cat. We grow all our own veg. We keep bees. And we have our solar voltaic panels. We have geothermal heating. We're on a green journey. We're not perfect in any way. Nobody ever is. We're on this journey for as long as we're on this planet. And that's the way we're going to go.
What you're saying about hope and spreading a positive message reminds me very much of what Jane Goodall also described in our two conversations. Of course, she's also very often being asked if she's not losing hope as this tireless advocate for biodiversity and sustainable issues. And that's basically her point, like think and act locally. Don't think globally, because if you lose hope, then all is lost.
Yeah.
And the only way you can prevent yourself from losing hope right now is to focus on the small things and what yet you can do. And if enough people would do that, then in the end, that would make a difference.
Absolutely. And that's the way we live our lives, because we just do what we can control here and enjoy it and try and tell people they can enjoy it.
Do you yourself ever struggle with hope, seeing all the news about what's happening in the world while you are trying to protect your little bit of it?
Never, I can truthfully say. I'm a great student of the philosopher Master Eckhart of the 14th century, and this is what keeps me going.
What did you learn from him?
The past is over. The future is uncertain. All we have is the wonderful now. So talking to you now on this wonderful day is the now. So I'm just living in the now. And I'm planning as far as I can for the future, but we don't know what's happening in the future. And I don't regret anything in the past, because it's pointless. Mm-hmm. So my mind is a fortress about that. I'm just living in the now.
How well are you doing in terms of living in the now, Andrea? Is that a skill that you possess? I think many people try to do that to avoid going insane, being depressed, being anxious, and so on.
I try that too. Well, I traveled the world for 20 years as well in challenging situations, going with the bike from Patagonia to Alaska and stuff like that. And then you learn as well that you have to live in the now because it doesn't matter to worry because you have no clue where you sleep tomorrow. Exactly. And it doesn't matter what you did last week. So you have, well, to survive, yeah, in the now, you have to find your berries and your water and a nice place to camp and that's it. No? And so you go from one day to another. And it's challenging to bring that into society and civilization, because then you have your plans and you... And
people expect you to have plans, right?
Yeah, and people call you. Do you have time next week or next month for a meeting, whatever? And you, I don't know, yeah?
Or your parents want to know what's your career plan.
Yeah, or your parents want to marry you, whatever, no? And it's difficult to maintain that. But at least when I travel, I have that very, very present. And I strive to live that.
Wir kehren zurück zum Thema Hoffnung und Mary erzählt eine der inspirierendsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe.
Well, I read once that if you in a year inspire one other person and then in the next year you and that person go out and inspire one other person each and then the next year those four persons go out and inspire only one person a year each, then it takes 30 years. And you have the whole humankind inspired. And that gave me a lot of hope when I read that. Because then I think, you only need one person here that you inspire, making holidays here, seeing the grass grow. Yeah. And then that person goes out and tells that to another person. Only one person a year.
Yeah. I think the most amazing thing that happened here since we opened up was we do a lot with schools. They come here for a day out. They love it. And they go mad here. And this school was a deprived school. It's known as a DESH school, a disadvantaged school. And they get lunches and little breaks and things like that. They get food. And I was told this is going to be a difficult school. Never have any difficult kids here because they just love it. And this teacher said to me, I'm telling you now, it's going to be difficult.
Also, die Lehrerin der Klasse aus benachteiligten Schülerinnen und Schülern, die hierher kam, warnte Mary vor. Dies wird eine schwierige Gruppe für dich werden. Am Ende des Tages machten sich dann alle bereit, wieder in den Bus zu steigen, um abzureisen. So auch ein stark übergewichtiger Junge aus schwierigen Familienverhältnissen, der den ganzen Tag wortlos herumgetrottet war.
And this one boy, and he had outgrown his strength, and he was very tall. We're talking sixth class before you go into secondary school, and he was very overweight, and they were getting into the bus, and this big overgrown boy, it was a very dysfunctional family.
Die Lehrerin sagte, letzte Chance, möchte irgendwer von euch Mary und Robert noch etwas fragen?
And this guy just jerked his thumb at me, and he said to the teacher, how can I be her? And that boy went through secondary school and went down through to Tralee IT and became a wildlife biology ranger and is now out in Canada working in the wilds. And I gave him work experience here over the years and he's out there now. And this boy would have fallen through the traps if he had Mitch that day. And that day he came here and he said, how can I be her? Because he saw, my God, I don't have to do, you know, maths or English or engineering. I could be out in the wild doing something. So that's your story. That was that one boy. I'm still in touch with him. You know, it's fantastic. He's out there now living in a log cabin in Toronto and doing what he loves.
Also, der übergewichtige, desinteressierte und perspektivlose Schüler von damals lebt heute als Ranger in einer Blockhütte in Kanada ein erfülltes Leben. Was für eine Geschichte.
Isn't it incredible? You know, I can still see his face and he's completely changed now. He's fit and tanned and he's got a lovely girlfriend and he's escaped, you know, the background that he was imprisoned in. His parents were not good parents for various reasons. And he's got a lovely life now together. And if he hadn't come here...
He didn't have a clue that something like this even exists in the world, right? He knew the classroom and he knew he didn't belong there.
Trees or fungi or berries or, you know, have a wildlife treasure hunt and learn about nature. And he did that, took his degree, did his MA, off to Canada, waiting for his citizenship, met a lovely girl. That's your one that came from that trip. Yeah.
Tja, inspirierend, das ist mitunter ein ziemlich abgegriffenes Wort, aber in diesem Fall fällt mir wahrlich kein besseres ein.
André, was für eine Person, das war ein beeindruckendes Gespräch.
Ja, wir haben ja wirklich viele, viele interessante Menschen hier, wie immer auf unseren Reisen. Ja. Aber die Mary, die stach jetzt heraus, ja. Also was für ein Kraftpaket, die ist ja schon ein bisschen älter, ja. Die weiße Haare schon ein bisschen gebeugt, ja. Aber ein Kraftpaket vorm Herrn, ja. Was die gewuppt hat in ihrem Leben. Also hier eine Kampagne gegen eine Mining Company abzuziehen und heute noch mit ihren, wie alt mag die sein, 70 oder so, plus minus, hier durchzuführen und Leute durch die Berge mitzunehmen. Und
diese Bandbreite, also aus Jobs, die sie gemacht hat, aber auch aus zum einen Berg retten, aber dann auch im Kleinen einen Menschen retten, in dem Sinne seine Existenz auf eine völlig neue Schiene setzen. Dieser Junge, von dem sie erzählt hat, wahnsinnig kraftvolle Geschichte.
Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen. Also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
Ja, Menschen inspirieren. Ja. Ne? Ich glaube, darum geht's. Das machst du ja auch mit deinem Podcast. Ne? Ich habe auch so überlegt, also...
Das wäre eine Frage an dich tatsächlich. Ja. Gab es sowas bei dir mal? Also wenn ich diesen Jungen, diese Geschichte höre, der jetzt heute Ranger in Kanada ist, du warst ja nun auch überall auf der Welt unterwegs. Wie ging das bei dir eigentlich los? Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Gab es da bei dir eine konkrete Person, die ihr irgendwie die Augen geöffnet hat für diese Welt des Reisens und Erkundens? Oder wie ist das entstanden bei dir?
Ich glaube, bei mir war das im Osten aufgewachsen sein. Hm. Mein Papa hat mich schon immer an Abenteuerbücher rangeführt, ja, Huckleberry Finn und so Sachen. Und aber man konnte das Reisen ja nie vollziehen. Und ich glaube wirklich, dass sich da einfach unbewusst was aufgestaut hat. Und als die Mauer fiel, hat es uns wirklich gepackt und wir sind los. Und ich habe bis heute keine andere Erklärung, weil so Leute wie Reinhold Messner oder so Größen, die einen inspiriert haben könnten, die kannte ich damals nicht. Da gab es keinen Kontakt mit denen. Von dem wurden ja keine Bücher dort verlegt. Und es gab auch keine Filme im Kino. Das heißt, ich kann mir das nur so erklären, dass sich da einfach eine Reiselust angestaut hatte und die hat sich dann irgendwann zwischen Erzgebirge und Ostsee nicht mehr entfaltet, ja. Und als dann die Nachricht kam, die Mauer sei gefallen, da haben wir einfach wirklich ein Fahrrad gekauft mit drei Gängen und ein paar klapprige Satteltaschen rangehängt und sind dann den nächsten Sommerferien nach Norwegen aufgebrochen. Und das war der Beginn von allem.
Und jetzt setzt sie sich fort, hier in Irland.
Ja, jetzt setzt sie sich fort. Und aber was mir jetzt hier noch einfiel, Erik, das ist dieses, also wie geht man mit der Hoffnungslosigkeit um, die einem immer wieder jeden Tag in jeder Pressemitteilung und in jedem Fernsehbericht vorgeführt wird. Und da habe ich wirklich schon oft drüber nachgedacht. Also warum, das klingt jetzt natürlich vermessen, ja, warum leben wir überhaupt? Was machen wir überhaupt? Welchen Sinn hat das überhaupt noch? Ne? Und wie kann man überhaupt irgendwas in diesem großen Getriebe bewirken? Und am Ende denke ich mir dann, das Wichtige ist eigentlich, Leute inspirieren und dafür sensibilisieren. Ne? Deswegen halte ich, glaube ich, meine Vorträge, ja, weil denn von diesen 500 Leuten, die im Publikum sitzen, ist dann vielleicht einer, der sagt, ich mache auch eine Radtour, ich verkaufe jetzt mein Auto. Ja. Und dann hast du dir eine Person, die dann ihrerseits das vielleicht wieder ihren Freunden erzählt und dann macht es noch jemand. Ne? Oder du schreibst ein schönes Buch oder du nimmst Leute mit auf eine Reise und erzählst denen, wie das ist, zu Fuß zu laufen. Ja. Langsam, entschleunigt. Und das Gras unter den Füßen zu spüren und die Bienen summen zu hören, was du ja nicht mehr tust, ja, weil wenn du auf den deutschen Autobahnen fährst, du hast ja keine Flecken mehr auf der Scheibe, es gibt keine Insekten mehr, ja. Deswegen ist der Podcast so gut, ja. Also Leute zu erwärmen und zu sensibilisieren, was diese Mary hier gemacht hat. Ja. Weil du hast ja sonst keinen Kontakt damit, du erfährst davon nicht und dann bist du in deiner Hoffnungslosigkeit und konsumierst die ganze Pressescheiße und du denkst dir,
die Stunden der Menschheit sind gezählt, ja? Und dann triffst du so jemanden, der sagt, doch, wir können doch noch irgendwie das ein bisschen aufhalten, rauszögern, doch noch rumreißen, das Ruder, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, solche Menschen zu treffen und denen die Plattform zu geben, ja? Deswegen ist es gut, dass es solche Podcasts gibt und solche Reiseshows und die Leute mitzunehmen und denen das zu zeigen, was man bei uns ja auch nicht mehr sieht, ja? Man braucht diese vermeintlich nicht existierenden Lebensentwürfe, um zu sehen, wie es auch gehen kann, ne?
Das ist ja, also jetzt wird es vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist ja auch einer der großen Vorteile am Reisen selbst, dass du konfrontiert wirst mit ganz anderen Lebenswirklichkeiten und auch Lebensentwürfen. Ja. Wie viele Hippies ich damals in meinem ersten Australienjahr kennengelernt habe, nicht, dass ich jetzt selber einer geworden sei, aber ich kannte vorher in Berlin keinen einzigen. Ja. Ich will nur darauf hinaus, völlig andere Lebensdenkweisen, muss ich ja nicht allem zustimmen, aber auch dieser alte Farmer, bei dem ich dann schlussendlich so lange gelebt habe, der auch ein Kapitel in meinem Weltwachbuch hat, ich bin jetzt nicht zu ihm geworden, aber der Horizont wird geweitet und das bereichert für mich das ganze restliche Leben.
Ja, ja, das macht was mit einem, auch unbewusst, das arbeitet einfach weiter. Und ich glaube, wenn ich heute zusammenfassen müsste, was das Reisen ist und was die Kraft dessen ist, ich glaube, dann ist das sind dann nicht die Landschaften und die schönen Sonnenuntergänge. Das ist am Anfang so. Natürlich hat das Charme, ja. Du fährst
los. Streichelt die Seele.
Ja, und dann die tollen Berge und die Fjorde, was man alles sieht, aber das ist alles schön, ja. Aber das erschöpft sich auch irgendwann. Und was dann stehen bleibt, sind Lebensentwürfe. Du lernst einfach Menschen kennen, die Leben führen, von denen du gar nicht dachtest, dass die existieren können. Solche Lebensentwürfe. Und ich finde, das inspiriert ungemein, einfach zu sehen, dass es auch anders geht. Langsamer, entschleunigter, dass du dein Geld
mit... Kraftvoller vielleicht, wie sie.
Mir fallen gar keine richtigen Adjektive ein, weil die schnüren schon wieder ein. Ja. Ne? Sondern es geht einfach auch anders. Also du musst nicht in dem Getriebe stecken. Es gibt auch andere Formen von Getriebe. Ja? Andere Formen, sich zu ernähren, andere Formen, Geld zu verdienen. Und die sind weder besser noch schlechter. Du siehst einfach, es gibt eine Vielfalt, aus der du dann, und das ist das Schöne, am Ende des Reisens wählen kannst. Und wenn du die aber alle nicht kennst, dann hast du die Wahlmöglichkeit nicht. Dann machst du eben das, was alle machen, was du denkst, ist der einzige Weg. Und es gibt eben Millionen von mehr Lebensentwürfen.
Da sind wir wieder bei Mary's Story von dem Jungen, der Ranger geworden ist.
Also die Geschichte mit dem Jungen war natürlich tränenerweckend, ja? Also wie toll, ja? Also dieser abgestürzte kleine Junge, der Pech hatte, in einer dysfunktionalen Familie aufzuwachsen und der, wie sie sagt, durchs Raster gefallen wäre, ja, der wäre abgestürzt. Und er hat hier eine positive Kerbe bekommen, ja, die hat sein Leben verändert. Ja, das hat er wahrscheinlich 10 Jahre mit sich rumgetragen, ohne sich daran zu erinnern. Und irgendwann hat er dann gesagt, jetzt gehe ich doch raus, ne, aus dem System und ich werde Ranger und ich gehe nach Kanada und jetzt lebt er dort, beschützt die Natur und inspiriert seinerseits wieder Menschen. Ja? Toll.
Derart beseelt möchten wir jetzt unbedingt wieder selbst raus in die Natur.
Erik, hast du schon mal so einen Neoprenanzug angehabt?
Ja, selbstverständlich.
Was hast du damit gemacht?
Kajaken, Tauchen, Surfen.
Wirklich?
Wassersport.
Habe ich noch nie gemacht. Ich gehe immer Nackedei baden sonst.
Guck mal, du bist eher so ein Schönwetterbadender.
Nee, ich gehe auch im Kalten. Guck mal, wie das so...
So, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie der André grazil sich hier...
Wir haben ja...
Und die Presswurst verwandelt.
Genau. Und witzigerweise ist ja der Reißverschluss hinten. Ich hatte es schon falsch rum an. Warte. Und jetzt.
Jetzt verkrüppelt er auf einem Bein hier rum.
Und.
Das ist schon stramm, ne? Jetzt sind wir am Bauch angekommen.
Jetzt sind wir am Bauch. Da geht es erstmal nicht weiter, weil da gerade noch das Lachs-Sandwich von gestern sitzt.
Wir befinden uns am Fluss Boyne in der Stadt Trim in der Grafschaft Meath. Es ist eine Gegend mit einer faszinierenden und weit zurückreichenden Geschichte, von der die Ruine der größten normannischen Burg Europas kündet und viele andere alte Bauwerke. Auch der Fluss selbst ist trotz seiner überschaubaren Länge von nur 112 Kilometern von großer historischer, archäologischer und mythischer Bedeutung. In manche dieser Geschichten tauchen wir in einigen Wochen in unserer dritten und letzten Irland-Folge für dieses Jahr ein, wenn wir uns dem kulturellen Erbe des Landes widmen. Dieses Mal wollen wir zunächst einmal auf dem Boyne paddeln. Jedenfalls dann, wenn André seinen Kampf mit seinem Neoprenanzug bewältigt.
So.
Hochspringen hilft dabei, das Ding hochzuziehen, ne? Meint man.
Ja, nicht? Warte mal. So, ich bin drin. Machst du hinten einen Reißverschluss?
So?
Ja. Ach. Oh.
Nachdem auch ich mich in einen gummiartigen Anzug gezwängt habe, treffen wir unseren Guide James. Er betreibt hier am Fluss einen Kajakverleih und er sagt über den Boyne River:
The beauty of it is you can bring an absolute beginner out here and get on the water here with no previous experience, or the enthusiast can move further on downriver and get some more white water and get some more meaty bits and pieces. So it has something for everybody. Okay. It has something for everybody.
We, of course, have the definition of an absolute beginner here with us. Andre.
Hello, Eric.
Are you excited?
What are you, an enthusiast or a fanatic?
I'm not a fanatic, but, you know, not a professional, but I think I will survive. I'm more worried about you.
I have never done white water. Yeah? I mean, I've been in a kayak, even on a very stormy lake in Patagonia. Mm-hmm. But it was a lake, yeah, with high waves, a meter maybe or so. And it was pretty on the edge for me.
I think that was more challenging than this is looking.
Yeah,
right?
I've never went down a river with rapids. Huh. For me, it looks a bit frightening.
But let's see.
And I think we will we'll be able to get you down in one piece.
And if we don't, we have a lot of recordings, so his spirit will live on.
Exactly. And that's what
James wiegelt ab. Aber je länger André sich den Fluss anschaut, an dessen Ufer wir stehen, desto besorgter sieht er aus.
Aber nee, jetzt echt, Erik. Guck mal, das sind ja richtige Stromschnellen, ja? Weiße Schaumkronen, viele Steine. Ich mache mir zum Beispiel Sorgen, dass wenn ich reinfalle, ich unter Wasser mir den Kopf an einem Stein aufschlag.
Ich weise André darauf hin, dass wir ihn vorhin als weltreisenden Abenteurer vorgestellt haben und dass er sich zusammenreißen soll. Er schiebt seine Furcht aufs Alter.
I'm getting old. I feel that.
We are all getting
more frightened, more sensitive.
Fragile. Physically and mentally.
Bones break more easily. I get a cold here and there.
So does that sound like an adventurer to you?
And I'm just trying to make sure that I'm trying to remember, have you signed a disclaimer at this stage, you know?
Yeah.
Because now we're in trouble, you know?
You don't want to take responsibility for this old guy.
No, I'm not going today. I'm going to just wave you off on the field.
Nichtsdestotrotz, es gibt kein Zurück. Mit den Kajaks steigen wir das Ufer hinab zur Einstiegsstelle. Die erste Hürde, einsteigen, ohne sofort umzukippen.
André schiebt sein Boot, die Böschung runter. Das Boot ist im Wasser, André steht auch im Wasser.
Okay, inside with a bit of algae. So, ich sitze. Ist ganz schön wackelig.
Schon wenige Minuten später trägt der Boyne uns stromabwärts. Mal ganz sanft und mal etwas ruppiger.
Wir treiben gerade mitten auf dem Fluss.
Es ist wunderschön. Wir haben sogar schon die ersten Stromschnellen genommen und ohne Schwierigkeiten. Links und rechts von uns stehen Schafe und ganz viele kleine Lämmer, die uns beobachten und uns zumähen. Und vor uns steht eine Burg, so am Flussufer. Und es ist sattgrün, die Sonne ist sogar rausgekommen. Es ist einfach nur wunderschön. Und überhaupt nicht anstrengend und schwer, wie ich ja dachte. Also als wir die Strom
das war deine größte Angst, ne? dass du dich mal anstrengen musst.
Beim Einbooten, ja? Als wir die Stromschnellen gesehen haben, das wirkte schon so ein bisschen neues Terrain, ne? Ja. Aber ist super schön. Da vorne fliegt gerade, guck mal, was ist das? Ein Reiher, ein Graureiher. Das ist schon ganz schön paradiesisch hier. Ich bin gerade voll in Genussstimmung.
Wir paddeln weiter, vorbei an Wäldern und Weiden und immer wieder auch an Zeugen der Vergangenheit dieser Gegend.
Also was wir da hinten sehen, Erik, ist die erste Mehlmühle, wasserbetrieben natürlich hier, von dem Boyne-Fluss in Irland. Da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Ein richtig hohes Haus, guck mal, hat 7 Geschosse und obendrauf noch so Zinnen, die ein bisschen den Reichtum der Mühle zeigen sollten. Ist vollkommen entkernt drin. Drinnen sind Bäume, ja, und Kühe. Und dann diese 30 Meter hohen Natursteinwände. Das ist schon ziemlich Gänsehaut. Einfluss. Da vorne kommen wieder Kühe. Erik, guck mal.
Die wir gerade zugetrieben werden, denn es weht eine steife Brise, erfreulicherweise uns in den Rücken.
James kommt schon und stupst uns wieder in die Flussmitte. Denn während wir hier aufnehmen, steuern wir natürlich nicht, ja, und sind ständig... Laufen wir Gefahr, dass wir irgendwie gegen einen Baum getrieben werden oder ans Flussufer oder sonst irgendwo weggespült werden? James is protecting us.
Wir sind völlig außer Kontrolle und James hat hier zu tun, links und rechts uns wieder in die richtige Richtung zu drücken. So haben wir es eigentlich gern, oder?
Ja, James hält uns in der Flussmitte, damit wir hier labern können, ja, und den Podcast aufnehmen. James ist schon mitten in den Algen drin und im Schilf hier und so. Guck mal, da kommen auch schon die ersten Kühe ins Wasser. Und Schwäne, guck mal. Erik, in 4 Worten. Wie wir uns gerade fühlen, wir sind im Fluss.
Ein paar Tage, nachdem wir uns auf diese Weise im Fluss fühlen, erzähle ich André. Du, André, eines der Highlights letztes Jahr in Irland war für mich tatsächlich eine Radtour auf dem sogenannten Great Western Greenway. Eine wunderschöne Radstrecke. Und ich würde sowas Ähnliches gerne mit dir diesmal auch machen. Der Great Western Greenway, den ich letztes Jahr entlang geradelt bin, mehr dazu in Folge 276, liegt, wie der Name ja schon andeutet, im Westen Irlands. Dieses Mal habe ich den Waterford Greenway ins Visier genommen, eine 46 Kilometer weite Rad- und Wanderstrecke, die einer früheren Bahnlinie folgt und dabei über Brücken und Viadukte sowie durch Tunnel, durch die Natur und gewissermaßen auch durch die Zeit führt, vorüber an früheren Wikingersiedlungen und anderen Orten, denen diese Region hier ihren Spitznamen Ireland's Ancient East verdankt. Um mehr über die Route und ihre Hintergründe zu erfahren, treffen wir uns mit Trails Officer Johnny Brunock.
So, my name is Johnny Brunock. I am the Trails Officer for Waterford, which is the area that we are in now. I guess a lot of the stuff I'm involved in is walking, cycling, outdoor recreation. I would look after the development of walking and cycling infrastructure.
Zu dieser Wander- und Radinfrastruktur, an der Johnny mitarbeitet, gehören Rundwanderwege, Weitwanderwege, Radstrecken auf Straßen, Offroad-Radstrecken und so weiter und so fort. Allein hier in der Gegend um Waterford, wo wir gerade sind, gibt es über 50 Wanderwege. Wir möchten von Johnny wissen, ob er selbst ist, der sich die Routen für neue Strecken ausdenkt und dann beschließt, wo und wie sie verlaufen. Ganz so einfach ist es nicht, wie er erklärt.
I work with the communities and the landowners and talk to them about maybe what they want to see and where they would like their route to go and what type of a trail they would like. Then we look for maybe government funding to fund a study of it. We get engineers and ecologists and various different people like that involved to do up designs of what we could potentially do. And yeah, then we go and we look for planning for it and look for funding to build it. So it's taken a project through from it being a concept until it's a finished product for local people, but also for tourists and visitors as well.
Sounds like a really exciting job. First of all, the title. I love the title, Trail Officer. Yeah, I mean, that's kind of badass. Officer normally is a policeman or something, so, you know. And also the whole process, like from having the idea, planning it, a lot of project management, but also getting involved with, as you said, geologists, experts of different fields, and also the community. Yeah. So it's a very versatile work, I would suppose.
Yeah, definitely. Meeting lots of interesting and exciting people like you guys, of course. I wouldn't get to do that if I wasn't working in this job. So
no, it was all worth it.
It was all worth it. It was all worth it.
Neue Wander- und Radwege erdenken und verwirklichen. Was für eine schöne Arbeit. Wie Johnny gerade ja schon angedeutet hat, viele der Ideen für neue Routen kommen aus den örtlichen Gemeinden selbst. Sie wissen am besten, welche Orte reizvoll sind und sich anbieten könnten, und sie melden sich dann jeweils bei Johnny und seinem Team mit ihren Vorschlägen.
Some projects don't make it beyond an idea, and others do. And it's great to see something that goes, you know, from the whole thing of being an idea to a developed amenity that is out there for everyone to enjoy.
Der initiale Funke für eine Idee für einen neuen Weg kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Vielleicht verlief dort vor Jahrhunderten ein historischer Weg, der zum Beispiel religiöse Hintergründe hatte und dann in Vergessenheit geriet. Andere Wege werden noch heute genutzt, sind aber vor allem Einheimischen bekannt, fast wie so eine Art Geheimnis.
And they get the idea that they want to open it to the wider world. And the reason behind that can sometimes because they just want to share their own knowledge of the local area and, you know, what they see as being good about it. Sometimes there's economic and tourism reasons behind it. Maybe they have people who are operators or hiking or tour guides, or they want to open a little cafe or a restaurant and they figure that this is a good way.
Insbesondere André ist von dieser Arbeit angetan, denn für die Wandertouren, die er selbst als Reiseleiter anbietet, kundschaftet er die Strecken für gewöhnlich mühevoll selbst aus.
I find that tremendously beautiful, because it is like a preservation of the past. No? Because I just now, a week ago, I came back from Spain, from the Sierra de Francia, which is an old mountain range, and I was looking for trails and they are not mapped,
yeah,
and nobody knows them anymore, and they are not maintained and they decline.
Yeah.
And I trotted on some paths, which it took me a week to find them. And I think like 3 more years of rain and gravel and they are gone forever.
Yeah.
And it's trails where the monks walked and the shepherds walked for 500 years and nobody maintains them.
Yeah.
So what you say now is that it is so beautiful that you... We put a bit of effort in it and you preserve that past knowledge. Huh?
Yeah,
but what
make
I
it accessible.
Want to add is I love it because you maintain and preserve the past, but you also open up these regions for the present in terms of what you mentioned, economics, which is also great because it's a very careful way to open it because it's slow tourism. It's not, you are not overrun by mass tourism.
No.
It's some people walking, and it really is a way to create a tourism that supports, as you said, small businesses.
And it's sustainable.
Dabei richtet Johnny sein Augenmerk nicht nur auf Touristen, sondern insbesondere auch auf die Einheimischen selbst. Die Nutzer des Waterford Greenways zum Beispiel, also des Radwegs, dem wir später noch folgen wollen, seien zu 65% Einheimische und nur zu 35% Besucher. Er wird also insbesondere auch von den Menschen gern genutzt, die hier leben. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Zeit für André und mich, ihn nun selbst zu erkunden.
Los geht's.
Brechen wir auf.
Los, komm.
Erik, komm schon!
Ich bin doch hier vorne! Jetzt komm doch endlich nach!
Ja, geht das schon wieder los? Naja, also wir fahren nun jedenfalls in die 46 Kilometer entfernte Stadt Waterford City und der dritten diesjährigen Irland-Folge entgegen. Sie erscheint in ein paar Wochen und wird uns einige Facetten Irlands und seiner kulturellen Schätze offenbaren, die mir bislang unbekannt waren. Bis dahin, ich danke euch fürs Mitreisen. Macht es gut, euer Erik.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.